Ich lese zunächst den Text aus der Offenbarung, Kapitel 1, Vers 9 bis 20. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Bedrängnis und dem Königtum und dem Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich war an des Herrn Tag im Geist, und ich hörte hinter mir eine laute Stimme, wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor, und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot, und er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, und ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit, und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades, sprich des Totenreiches. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Was das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meiner Rechten gesehen hast, und die sieben goldenen Leuchter betrifft. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit, so in meiner dritten Pubertät, einen Führerschein für das Motorradfahren gemacht. Es musste sein, das machen Männer, wenn sie so 50 sind, manchmal auch schon früher. Und der Fahrlehrer hat mir eine der Grundregeln gleich am Anfang genannt und hat gesagt: Du fährst immer dorthin, wohin du schaust. Wenn du eine Rechtskurve nimmst, dann schau nicht links den Hang besonders genau an, denn dann fährst du garantiert dorthin und das möchtest du nicht. Schau dir das Ende der Kurve an, dann wirst du automatisch die richtige Spur finden und nicht aus der Kurve getragen werden. Das habe ich mir gemerkt, jedenfalls meistens. Aber das ist ein anderes Thema. Die Richtung, in die wir schauen, bestimmt uns. Menschen, die in der Bibel etwas Großes für Gott und sein Volk getan haben, haben oft am Anfang eine Sicht, eine Schau Gottes gehabt, die sie so stark geprägt haben, dass das ihr Leben bestimmte und dass sie auch in der Lage waren, die schwierigen Herausforderungen zu meistern. Da ist Jesaja, der Gott auf seinem Thron sitzt. Was er wirklich im Einzelnen gesehen hat, wissen wir nicht. Es heißt, der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Er sah dann die heiligen Wesen, die Seraphen, wie sie das dreimal heilig vor diesem Gott ausrufen. Allein das hat den Jesaja so beeindruckt, dass er nicht mehr widersprechen kann, als Gott ihn dann sendet. Und dass er diesen Gedanken des heiligen Gottes durchhält, sein ganzes Buch, seine ganzen langen Jahre des Prophetendaseins, spricht er vom Heiligen Israels. Das Gleiche gilt für Mose, der die Herrlichkeit Gottes sehen will. Die hat ihn so geprägt, dass die anderen ihn hinterher nicht einmal anschauen konnten, obwohl auch Mose nicht viel gesehen hat. Wir erfahren, dass er einmal mit anderen zusammen auf dem Sinai oben war und den sonst keiner betreten durfte. Und nach dem Opfermahl heißt es, sie schauten Gott und aßen und tranken. Was hat er gesehen? Eigentlich wird berichtet, sie hätten nur gesehen, unter seinen Füßen war es wie der Himmel an Klarheit. Was hat man von jemandem gesehen, wenn man unter seine Füße geschaut hat? Nicht besonders viel. Ähnlich wie bei Jesaja, der nur den unteren Rand des Kleides gesehen hat. Und dann heißt es, Gott versteckte ihn in einer Felsspalte. Und du wirst mich sehen, sagt Gott zu Mose, aber nur von hinten. Wenn man in einer Felsspalte versteckt ist und Gott von hinten, da sieht man auch nicht viel. Und doch war das so weltbewegend für ihn, dass sein ganzer Dienst davon geprägt wurde und die Menschen es merkten, als sie ihn wieder sahen, als er vom Berg herunterkam. Es ändert sich etwas, wenn wir Jesus sehen. In seinem Evangelium schreibt Johannes, das Wort wurde Fleisch, es wohnte unter uns, wir sahen seine Herrlichkeit. Ja, sagen wir, hatte Johannes es nicht besser, er hat ja Jesus wirklich leibhaftig gesehen. Aber auch er muss hier etwas lernen, wieder in die richtige Richtung zu schauen. Bevor Johannes Jesus sieht, schaut er offensichtlich in die falsche Richtung. Erst ein Posaunenlärm bringt ihn dazu, sich umzudrehen und auf Jesus wieder zu sehen. Ich will das gleich sagen. Ich glaube, dass wir alle heute uns viel zu viel mit allen möglichen Dingen beschäftigen, außer mit dem Einzigen, was das Entscheidende unseres Glaubens ausmacht, nämlich Jesus. Mir ist es einmal deutlich geworden, als ich mit einer Gruppe von Studenten von Wiedenest in einer sogenannten Einsatzwoche war, in einer Projektwoche. Wir waren in einer Schule und die Religionslehrerin hatte uns eingeladen, etwas über unseren Glauben zu sagen. Und dann bemerkte sie, dass ein türkischer junger Mann dabei war, Mesut. Er ist noch nicht lange Christ gewesen, damals einige Jahre. Und die Religionslehrerin schaute ihn fragend an und sagte, gell, Sie sagen doch bestimmt auch, dass Allah und unser Gott die gleichen sind. Und war dann zunächst mal enttäuscht, als Mesut sagte, nein, nein, das ist nicht so. Ich will Ihnen mal sagen, wie ich Christ wurde. Dann berichtete er davon, wie er heimlich die Bibel gelesen hat, und er hat im Neuen Testament gelesen, weil er etwas von der Gestalt Jesu wissen wollte. Mesut hat gelesen und diese Gestalt Jesu hat ihn so fasziniert. Und als er dann in Johannes 8 ankam, als die Ehebrecherin gesteinigt wurde, da war er aufs Höchste gespannt. Diese Auseinandersetzungen kannte er aus seinem Glauben. Was wird geschehen? Ihm war klar, Mohammed hätte gesagt, jetzt werft. Und Jesus sagt, wer ohne Sünde ist unter euch, der werfe den ersten Stein. Das hat ihn umgehauen. Dieser Jesus ist ein anderer. Das hat ihn zum Glauben geführt. Mesut hatte es nicht leicht. Er wurde in Wiedenest auf offener Straße vor der Sparkasse vom türkischen Geheimdienst in ein Auto gezerrt. Jetzt kann ich das sagen, damals musste ich schweigen darüber. In ein Auto gezerrt, auf einen entlegenen Platz geführt, bedroht. Wir wissen genau, wo du bist, auf einer Missionsschule. Wir wollen das nicht. Bitte verlass diese Schule. Er ist geblieben, er ist seinem Herrn treu geblieben, auch oft wieder in der Türkei, sich auf die Religionsfreiheit berufend. und hat jetzt eine sehr verantwortliche Stelle dort, indem er Sprecher von vielen Christen dort ist. Was ihn dahin gebracht hat, war diese Faszination von der Gestalt Jesu. Wir können von manchem im christlichen Glauben fasziniert sein, auch von der Gemeinde, von der Gemeinschaft, wenn wir nicht von der Gestalt Jesu wirklich ergriffen sind, dann wird unser Glaube irgendwann mal schlapp machen. Zurück zu unserem Johannes. Er ist dort auf dem Abstellgleis auf der Insel Patmos, eigentlich eine idyllische Ferieninsel, wie sie Griechenland in Fülle hat und wie wir sie kennen. Blaues Meer, Felsen, Strand, kleiner Hafen, weiß gekalkte Häuser. Ich bin mal da so rumgekraxelt. Und in einer ganz bestimmten Grotte, die ich mir natürlich auch angeschaut habe, soll Johannes gefangen gehalten worden sein. Na gut, das weiß man nicht mehr so ganz genau. Aber so kann man sich das vorstellen und so wird es ähnlich gewesen sein. Johannes ist in der Verbannung. Er ist durch die Weltmacht Rom kaltgestellt, damit er die Christen nicht weiter beeinflussen kann und damit sie sich nicht weiter ausbreiten. Er, der offenbar der letzte Augenzeuge Jesu ist, ist kaltgestellt. Wie werden die Gemeinden ohne ihn zurechtkommen? Es ist schlimm, wenn einem die Hände gebunden sind und man gar nichts mehr tun kann. Für Johannes gab es viele Gründe, sich Sorgen zu machen und woanders hinzuschauen. Die Gemeinden befanden sich 60 Jahre etwa nach der Entstehung zu Pfingsten in einer tiefen Krise. Die jungen Christen hatten gehofft, dass Jesus bald wiederkommen würde, dass er sein Reich aufrichten würde. Stattdessen wird ein Apostel nach dem anderen ermordet. Die Gemeinden werden verfolgt von jüdischen Religionsführern und von der römischen Staatsgewalt. Der Kaiser Domitian, der zu seiner Zeit die Herrschaft angetreten hatte, höchstwahrscheinlich, er hatte seine brutale Christenverfolgung begonnen. Niemand sollte göttliche Verehrung bekommen, außer den römischen Gottheiten, aber außer vor allem dem Kaiser selbst. Christus ist Herr. Allein dieses Bekenntnis ist ein Affront gegen den Kaiserkult. Kyrios, der Herr, so ließ sich auch der Kaiser nennen. Und dann zogen die Irrlehrer von Gemeinde zu Gemeinde. Es gab ja noch nicht das Internet, man konnte nicht schnell mal eine Mail schreiben, sondern wenn ein Wanderprediger kam und etwas erzählte, wurde er erstmal angehört und konnte sein unheilvolles Tun richtig entfalten. Johannes muss gedacht haben, werden die Gemeinden Substanz genug haben, in der schwieriger werdenden Zeit zu überstehen? Unser Abschnitt ist ja eingerahmt von einem Befehl, nämlich dem Schreibbefehl. Er hat jetzt noch eine Aufgabe, mehr kann er nicht. Er kann aber das Gesehene aufschreiben und an die 7 Gemeinden schicken. Wenn man sich anschaut, was für Probleme die 7 Gemeinden hatten, dann sind sie genauso wie in den heutigen Gemeinden auch, weltweit. Ich glaube übrigens nicht daran, wie das manche Ausleger so tun, dass sie sagen, diese 7 Gemeinden stellen 7 Epochen in der Kirchengeschichte dar. Diejenigen, die das damals aufbrachten, meinten auch noch, sie seien die treueste Gemeinde, nämlich Philadelphia. Und jetzt später sei alles Laodicea. Nein, wenn wir uns umschauen, sind diese typischen Gemeinden überall in der Welt zu finden. Da gibt es Gemeinden, die erste Generation Christen sind, in Nepal. Ganz erstaunlich. Viele Gemeinden sind entstanden, die haben genau die Probleme, die eine Gemeinde in Korinth oder auch in Kolosse und viele der anderen Gemeinden der ersten Generation auch hatten. Da gibt es die gleichgültigen Gemeinden, die, die erkaltet sind und die sich selbst falsch einschätzen, wie Ephesus und Laodicea, die erste und letzte Gemeinde. Wir haben viele davon in Europa, wo wir uns selbst einordnen. Dann gibt es die Gemeinden, die unter bitterer Verfolgung stehen, wie Smyrna und Philadelphia. Diese Gemeinden gibt es heute auch. Die Gemeinden in der Verfolgung in islamischen Ländern, aber auch in hinduistischen Ländern. Es gibt große Verfolgungen heute gerade unter Christen. Nie ist sie so genau dokumentiert worden wie heute. Die Evangelische Allianz weltweit dokumentiert das gerade. Die Politiker nehmen es auf. Aber was ändert sich? Und dann gibt es die Gemeinden Sardes, Thyatira, Pergamon. Das sind Gemeinden, die in der Verführung, in der Versuchung stehen, durch fremde Lehren und Praktiken, durch eine fremde Ethik verführt zu werden und sich der Umwelt anzupassen. Diese Gemeinden kennen wir auch. Und Johannes macht sich Gedanken über die unterschiedlichen Gemeinden. Er schaut auf diese großen Probleme, bevor ihn das Wort des Herrn und die Gestalt des Herrn neu erfassen kann. Wie schauen wir auf die Welt? Wir gucken in alle möglichen Richtungen. Ich weiß, junge Leute sind mehr da an ihrer eigenen Zukunft interessiert und gut so. Sie müssen es, sind beschäftigt damit, mit ihren Freunden, werden mich die anderen noch mögen, werde ich jemand finden, der mich gut genug findet, sein ganzes Leben mit mir zu verbringen, werde ich meine Schule schaffen, werde ich den Beruf bekommen, der mir Freude macht. Ältere Menschen, dazu zähle ich mich, mag die Zukunft der eigenen Familie vor Augen stehen. Werden meine Kinder und Enkel noch solche friedlichen und blühenden 70 Jahre erleben, wie Deutschland sie erlebt hat? Das ist ziemlich unwahrscheinlich. Die Geschichte und der Geschichtsverlauf spricht dagegen. Das kam sehr selten vor, eine solch lange Friedenszeit. Und fliegt nicht gerade Europa auseinander? Eine Vorstellung, die wir vor wenigen Jahren noch für absurd gehalten hätten. Die Flüchtlingsströme machen Angst. Werden wir die vielen Menschen integrieren können? Und unter uns gesagt, man muss nicht zu Pegida gehören, um eine Islamisierung festzustellen. Natürlich wird es sie geben. Schon jetzt besuchen Woche für Woche mehr in Deutschland, mehr Moslems einen Gottesdienst, als es Christen tun. Schon jetzt, vor der zugereisten Million oder mehr. In Wien, es kamen schon vor 25 Jahren Kenner der islamischen Welt zusammen, um die Missionsmethoden von Moslems zu untersuchen und festzustellen, dass sie sehr vieles den christlichen Missionen haarscharf abgeschaut hatten und eine deutliche Strategie haben. Wir müssen nicht wie Pegida reagieren. Wir müssen nicht mit Angst und Hass reagieren. Wir sind Realisten. Wir wissen auch, dass der Werteverlust, den unsere Gesellschaft hat, einem solchen Ansturm nicht viel entgegenzusetzen hat. Was wird denn so aufgezählt, wenn in den Medien heute über europäische Werte gesprochen wird? Was gehört denn dazu? Das kann man an drei Fingern abzählen. Man weiß nicht mehr davon, dass viele Werte zunächst von der christlich-jüdischen Kultur in unsere Gesellschaft hineingepflanzt wurden, in den Wertepool, wie man sagen mag. Man denkt, das kommt alles von der Aufklärung, die Werte, die wir haben. Also es wird dann gewöhnlich aufgezählt, Meinungsfreiheit, Aufklärung, Anerkennung bzw. Nichtdiskriminierung von Schwulen und Lesben. Und viel weiter kommt man nicht. Natürlich werden wir keinen diskriminieren und wollen wir nicht. Aber was sind denn wirklich die Werte, die einem Ansturm einer überzeugten, auch zum Teil fanatischen Religion etwas entgegenzusetzen hat? Aber ich rede von dem, wie die Gemeinde Jesu reagieren soll. Ich habe in Wiedenest erlebt, wie Muslims zur Bibelschule kamen, jetzt heute Biblisch-Theologische Akademie, wie sie dorthin kamen, nicht nur wie Mesut. Ich will von Burhan erzählen. Burhan ist ein Mann, der aus dem Gefängnis Saddam Husseins in Bagdad geflohen ist. Er war Theaterregisseur. Er kam dann nach Deutschland, hier in die Nähe, Siegen. Er wurde ständig von einem gläubigen Mann besucht, der ihn in die Familie eingeladen hat, der ihm die Liebe Jesu gezeigt hat. Und er kam dann zum Glauben und wir kriegten dann irgendwann Post in Wiedenest. Könnt ihr diesen jungen Mann, der sehr viel Potenzial hat, der zum Glauben gekommen ist, aber noch nicht sehr viel weiß vom christlichen Glauben, könnt ihr den weiterführen? Es ist eine Freude gewesen. Er hat uns natürlich zunächst mit seinen Problemen überhäuft und wir mussten uns in die Probleme des Irak hineindenken. Er war ein irakischer Kurde. Sein Volk war ihm am Herzen und er wollte für dieses Volk etwas tun. Und als er im Glauben weiterkam, haben er und seine Frau dann über Jahrzehnte vom Evangeliumsrundfunk aus Sendungen in den kurdischen Bereich des Irak gesandt. Seine Frau hat das Neue Testament in die Sprache übersetzt und Gott hat sie gebrauchen können. Sehen wir das Ganze doch mal von dieser Sicht. Wen schickt uns Gott hierher, dem wir die Liebe Jesu von ganzem Herzen zeigen können? Für unsere Gesellschaft als Ganze habe ich nicht so wahnsinnig viel Hoffnung, dass sie das schafft. Aber in der Gemeinde sollten wir diese Herausforderung annehmen. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen, gegen Fleisch und Blut, wie Paulus sagt. Aber was ist das, was uns Sorgen macht? Vielleicht dein Berufsalltag, vielleicht die Krankheitsnachrichten, die ja manchmal wirklich Schlag auf Schlag eintreffen. Manchmal sagen einem die Leute, die Einschläge kommen immer näher. Und die weltweiten Katastrophen. Kann man noch nach Ägypten fahren? Kann man noch nach Ägypten fliegen, muss man sagen? Wohin schauen wir? So, und jetzt wieder zu Johannes. Johannes ist am Tag des Herrn, an einem gewöhnlichen Sonntag. Er hieß damals schon Tag des Herrn. Er sagt, ich war im Geist. Ich habe mir die Frage gestellt, erreicht mich an einem ganz normalen Sonntag, wo ich im Gottesdienst bin, wo ich Zeit haben soll, sein Wort zu lesen, erreicht mich die Stimme Jesu dann noch? Johannes hatte das ja gewusst. Er hatte auch geschrieben, meine Schafe hören meine Stimme im Johannesevangelium Kapitel 10. Hier kommt die Stimme Jesu in einer unüberhörbaren Weise. Warum ist er dafür offen? Er war im Geist, heißt es. Im Geist. Ihn beschäftigen. Geistliche Dinge. Ich glaube nicht, dass es meint, dass er in Trance war, sondern er spürt die Präsenz Gottes, die Gegenwart Gottes ganz besonders. Der Heilige Geist hat Raum bei ihm. Johannes denkt an Jesus, an die Gemeinden. Er ist offen für Gott und sein Wirken. Jeder Gläubige hat diese Möglichkeit, nicht nur Johannes, der Jesus einmal in Natura gesehen hatte. Da ist etwas, was wir alle wiedergewinnen müssen. Die stille Gemeinschaft mit Jesus im Geist. Die stille Gemeinschaft mit Jesus im Geist. Petrus hat einmal den Gemeinden geschrieben in seinem Brief, Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht seht. Ihr jubelt über ihn in unaussprechlicher Freude. Das ist für jeden Christen vorgesehen. Diese stille Freude im Geist. Er ist ja in uns. Er hat uns zum Tempel seines Geistes gemacht. Deswegen können wir diese stille Freude an ihm haben. Der Geist Gottes hat Platz bei Johannes in dieser düsteren Grotte. Und jetzt kommt die Stimme mit Macht. Der Heilige Geist kann so viel mit uns machen, wie er Wort Gottes in uns vorfindet. Diesen Satz habe ich einmal gehört und mir gemerkt, da ist viel Wahres dran. Der Heilige Geist kann so viel mit dir machen, wie er Wort Gottes in dir vorfindet. Wenn Gott doch auch mal zu mir mit so unüberhörbarer Stimme wie mit einer Posaune reden würde. Ich weiß nicht, ob wir uns das wünschen sollten. Johannes fällt nämlich nach dieser Vision wie tot um. Das ist das Risiko. Warum ist er umgefallen, habe ich mich gefragt. Natürlich kann Gott auch anders reden. Elia musste lernen, dass Gott eben nicht im Sturmgewitter, sondern im stillen und sanften Säuseln des Windes geredet hat. Hier bei Johannes ist es anders. Wir werden auch nicht die Visionen des Johannes bekommen, denn Johannes gehört zu den Aposteln und Propheten, die nach Epheser 2 grundlegend für die Gemeinde Jesu aller Zeiten waren. Johannes hat eine gewaltige Vision, die die Gemeinde Jesu über die nächsten Jahrhunderte bestimmt hat. Und trotzdem, er bleibt einfacher Bruder, denn er schreibt: Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Bedrängnis. Da hat sich nichts geändert, er bildet sich nichts drauf ein, aber er weiß, hier hat Gott etwas ganz Besonderes zu ihm gesagt. Was sieht er? Nun kommen wir endlich zu dieser Vision, die Johannes hat. Zunächst einmal wird die Umgebung dieser Vision näher bestimmt, nämlich da sind 7 Leuchter. Vom Hören dieser gewaltigen Posaune, die übrigens nicht besonders musikalisch klingen muss, es war nämlich meistens ein Signalgeräusch, Aufbruch zum Krieg oder irgendwelche Termine, die angesagt wurden, nicht besonders musikalisch, nicht besonders schön, aber laut. Ab jetzt sieht Johannes von der Audition zur Vision. Was er sieht, ist zugleich umwerfend und tröstlich. Eine Gestalt bewegt sich zwischen 7 Leuchtern. Von diesen Leuchtern wird später gesagt, das sind 7 Gemeinden. Und das ist das erste Tröstliche. Die Gestalt Jesu bewegt sich innerhalb der Gemeinden. Jesus ist bei seinen Gemeinden. Er ist bei seinem Volk. Er ist nicht irgendwo draußen, sondern bei seinen Gemeinden. Er ist nahe bei seiner Gemeinde. Johannes, mach dir keine Sorgen. Das heißt auch für uns, wenn wir nahe bei Jesus sein wollen, dann sollten wir auch in der Gemeinde sein, denn da ist Jesus. Und dann beschreibt Johannes diese Gestalt näher. Ein langes Gewand bis zu den Füßen, ein goldener Gürtel, nicht um die Taille, wie wir das haben, sondern um die Brust. Aha, sagt der Bibelleser. Hier ist es klar, wer hatte im Alten Testament einen großen, breiten Gürtel um die Brust? Das war der hohe Priester. Und auf diesem Gürtel waren die Namen der 12 Stämme zu finden. Und mit diesem Priestergewand ging der hohe Priester einmal im Jahr ins Allerheiligste am großen Versöhnungstag und trat ein für das ganze Volk. Johannes ist jetzt schlagartig klar. Es ist Jesus, der bei seinen Gemeinden ist und der für sie eintritt vor Gott, denn das ist die Aufgabe des hohen Priesters. Jesus vertritt uns permanent. Es gibt nichts Lästigeres, als zu einem Amt zu gehen und den Eindruck zu haben, ich schildere dieser Person jetzt mein Anliegen. Und die Person sagt, ja, ja. Und man weiß nicht, wird es in 2 Wochen, wird es in 3 Wochen oder in 5 Wochen geschehen. Es gibt auch andere Beamte. Entschuldigung für alle Anwesenden, die ich hiermit irgendwie, das meinte ich ja auch nicht prinzipiell. Aber es ist etwas anderes, wenn man ein Anliegen zu seinem eigenen macht. Stellt euch den gleichen Beamten vor, der ja, ja gesagt hat und der unbedingt etwas erledigen muss, weil er weiß, heute noch muss ich das Formular abschicken, dann kriege ich eine Zuwendung, beziehungsweise dann bekomme ich einen Zuschuss für mein Bauprojekt. Was glaubt er, wie direkt und schnell und begeistert er das machen wird, wenn es sein eigenes Anliegen ist? Und es heißt, dass Jesus uns vertritt beim Vater, und zwar so, als ob es alles sein eigenes Anliegen wäre. Er macht sie sich zu eigen. Und wenn wir ihn bitten im Gebet, dann geht das gleich weiter zum Chef. Dann geht das gleich weiter. Er macht sich unsere Anliegen zu eigen. Das hat Johannes hier auch erfahren, indem er Jesus als den hohen Priester sieht. Aber er sieht noch mehr. Diese Gestalt wird beschrieben wie einen Menschensohn. Was heißt denn das? Das heißt jetzt nicht einfach, dass er ein Mensch sei oder wie ein Mensch, natürlich eine menschliche Gestalt. Aber hier klingelt es bei einem, der das Alte Testament nur etwas kennt. Nach Daniel 7, Vers 9 folgende: Kommt zu Gott, der sie auf den Thron gesetzt hat. Er wird dort als der, der alt ist an Tagen, der ewige Gott. Zu ihm kommt eine andere Gestalt, wie ein Menschensohn. Und ihm wird das Gericht über die ganze Welt übergeben. Das sagt Daniel 7. Und das deutet Jesus auch an, wenn er sich selbst als den Menschensohn bezeichnet. Das hat diejenigen, die den Prozess Jesu geführt haben, hinterher zur Weißglut gebracht, dass Jesus sagt, ich sehe den Menschensohn, wie er von den Wolken kommt. Er wird die Welt richten. Da haben sie ihre Kleider zerrissen und gesagt, das ist Gotteslästerung. Der Menschensohn ist derjenige, dem Gott die Gerichte über die Welt anvertraut, der die Weltherrschaft übertragen bekommt. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wir zucken ein bisschen zusammen, wenn wir so etwas hören vom Weltenrichter. Gott als der Richter, den wollen wir gar nicht. Wir wollen von dem lieben Gott hören, von dem liebenden Vater. Ja, den gibt's auch. Aber wir haben hier etwas grundlegend falsch. Dieses Zusammenzucken ist typisch modern. Wieder der richtende Gott, bloß nichts mit einem Gericht und mit einem Richter zu tun bekommen. Das denken wir. Und deswegen kommt uns das alles düster vor, was ich jetzt gerade gelesen habe. In der Antike ist es anders. Wunderbar, endlich ein Richter da. Das sagt man ja in einer Welt, wo es nur Korruption gibt. Wir bewegen uns ja langsam auch wieder in dieser Hinsicht auf die Antike, ne? Was jetzt die Korruption angeht. Aber in der Antike war das gang und gäbe. Sonst ist zum Beispiel das Gleichnis vom ungerechten Richter gar nicht zu verstehen. Die Frau, die schreit nach einem Richter, sodass er sagt, ach, ich habe ja wirklich keinen Nerv. Aber diese Frau, die kratzt mir noch die Augen aus, wenn die nicht aufhört. Okay, was hast du für ein Anliegen? Einen Richter zu bekommen, das war etwas Wunderbares. Und hier kann Johannes sehen, es ist ein Richter da, der die Weltgeschichte ordnen wird, der das Böse bös und das Gute gut nennt. Habermas, einer der großen Linken des 20. Jahrhunderts, der ein Atheist ist, wurde gefragt, ob er an Gott und an den Jenseits glaubt. Er sagte, ich fürchte nicht. Wieso fürchten Sie nicht? Das müsste Ihnen doch entgegenkommen. Ich fürchte nicht, denn dann bleiben alle Hitlers und Stalins und Pol Pots ungesühnt. Dann ordnet sich nichts. Dann bleibt das Böse siegreich. Johannes sieht den Weltenrichter, den Menschensohn, dem Gott die Ordnung der ganzen Welt, aller Mächte in die Hand gegeben hat. Das ist übrigens die Ausgangsfrage und die zentrale Frage in dem Buch der Offenbarung. Man denkt, oh, diese vielen Gerichte und sieben Schalen und sieben Posaunen und alles das, was mit Gericht zu tun hat. Die Ausgangsfrage ist in Kapitel 5, die vorher ein großes Heulen hervorgebracht hat. Wer ist in der Lage, das Buch zu öffnen und die Siegel zu brechen, sozusagen die Weltgeschichte zu einem Ende zu bringen und ein gerechtes Gericht zu üben? Und dann wird die paradoxe Antwort gegeben, das ist das Lamm. Das Lamm, das zugleich der Löwe von Juda ist, der Messias, aber auch das geopferte Lamm. Und das sieht Johannes schon ganz am Anfang, bevor er etwas zu schreiben bekommt. Diesen Herrn, diesen Menschensohn, dem das Gericht anvertraut ist. Ja, es ist wunderbar. Hier ist einer, der weiß, wo es lang geht, der weiß, wie diese Welt einmal ausgehen wird. Nur noch ein paar kleine Beobachtungen. Sein Haar ist weiß, wie Wolle, wie Schnee, heißt es. Das wird in Daniel 7 nur von Gott gesagt, von dem Alten an Tagen. Das heißt, Johannes ist überrascht, er kennt ja diese Stellen. Jesus hat göttliche Prädikate, göttliche Eigenschaften. Die Würde und Autorität Gottes spricht hier aus Jesus. Seine Augen wie Feuerflammen, der Richter durchschaut jeden, man kann ihm nichts vormachen. Die Füße sind gleich glänzendem Erz. Auch das ist etwas ganz Besonderes. In Daniel waren viele Gestalten mit Füßen beschrieben worden. Da gab es solche mit tönernen Füßen. Da war klar, diese Gestalt fällt irgendwann um. Das Reich hat keinen Bestand. Aber wenn die Füße aus Erz sind, dann hat es ewigen Bestand. Das Angesicht strahlt, leuchtet wie die Sonne. Die Sonne hat in der Antike immer die Funktion, den Sieger darzustellen. Der Pharao ließ sich als Sonnenabkömmling feiern und als den Sieger. So sieht Johannes Jesus jetzt als den Sieger, wie die Sonne eine kalte Nacht überwindet und es richtig glühend heiß wird am Tag. Aus seinem Mund kommt ein zweischneidiges Schwert. Auch hier eine Symbolik, die ganz klar ist, wenn man den biblischen Zusammenhang kennt. Das Wort des Richters ist treffend und klar. Ja, nachdem Johannes das gesehen hat, wird er umgehauen. Er liegt wie tot am Boden. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir zu wenig die Erfahrung gemacht, dass wir wirklich einmal umgehauen sind von Gott. Ich meine jetzt nicht das Umwerfen oder Umfallen, das in manchen Kreisen Mode war vor einigen Jahren. Das war viel zu wenig, das hat die Leute nicht wirklich berührt. Sondern ich meine innerlich gepackt, so gepackt von der Sicht Gottes, dass wir für die kommende Zeit davon geprägt sind, dass wir wissen, dieser Jesus ist der Herr der Welt, er ist mein Herr und ich kann auch gar nicht anders, als ihm nachzufolgen. Plötzlich spürt Johannes eine Hand. Es war nicht die Absicht, Jesu ihn da tot liegen zu lassen und ihn fertig zu machen, sondern seine Absicht war, ihn aufzurichten. Diese vorsichtige Berührung und das Wort, fürchte dich nicht, das lässt ihn wieder aufstehen. So stellt sich Jesus dem Johannes vor. Es folgen weitere Worte. Jetzt ist die Vision zu Ende, jetzt kommen Worte. Ich bin der Erste, der Letzte, der Lebendige. Es gibt einen Anfang und ein Ende. Jesus steht am Anfang, er steht auch am Ende als der Lebendige. Alles hat seinen Grund in der Auferstehung. Tod und wieder lebendig. Ich habe sogar den Schlüssel des Todes und des Hades. Das wissen wir, wer den Schlüssel zum Tod hat. Wer da eine Antwort geben kann, der hat letztlich alles in der Hand. Vor dem Tod ist nämlich sonst alles nichts, was wir an Werten haben. Jesus ist der Anfang und das Ende. Wir singen das auch in einem Lied. Er ist das Zentrum der Geschichte. Aber sind wir wirklich so davon überzeugt? Im Apostolikum, apostolischen Glaubensbekenntnis sagen wir, von wo er wiederkommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Wo hört man das gepredigt? Geht mal in die unterschiedlichen Kirchen oder macht mal eine Umfrage. Wann hast du zum letzten Mal darüber gehört, dass Jesus das Ende der Geschichte ist, das Ziel der Geschichte und dass er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten? Für Johannes war das ganz enorm wichtig, dass die römische Staatsmacht nicht das letzte Wort hat und dass sie nicht über die Gemeinden zu bestimmen hat, sondern dass der lebendige Herr die Gemeinden in seiner Hand hat und dass er sie dorthin bringen wird, wo er selbst ist. Wir glauben nicht, wie die Menschen um uns herum und auch viele Religionen, an ein zyklisches Weltbild, das sich immer im Kreise dreht. Irgendwie geht's immer weiter. Wir müssen aufpassen, dass wir diese Erde nicht zerstören, aber es geht immer weiter, wie in einem Zyklus. Das ist nicht das biblische Weltbild. Das biblische Weltbild ist linear. Es fängt an und es hört auch einmal auf. Es gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde. Für Johannes war diese Sicht Jesu etwas so Entscheidendes. Er konnte es weitergeben. Und ich bin überzeugt, dass es viele Gemeinden über Wasser gehalten hat, dass sie an diesen auferstandenen Herrn, der auch der Weltenrichter ist, glauben konnten, dass sie angesichts der Anmaßung der Kaiser, Gott zu sein, diesem Jesus weiter nachgefolgt sind. Jetzt frage ich mich und jetzt frage ich uns, was hält unseren Glauben lebendig? Wie können wir kommenden Bedrohungen widerstehen? Nicht mit Angst, nicht mit Hass, nicht mit Abwehr zu reagieren, sondern wenn uns das geschenkt wird, neu fasziniert zu sein, neu begeistert zu sein von der Gestalt Jesu, so wie das bei Johannes der Fall war, dann haben wir dieses Wort auch richtig verstanden. Amen.